Ja, die Geschichte vom verlorenen Schaf, die gehört ja wahrscheinlich zu den bekanntesten Geschichten in der Bibel. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt hatte. Ein Gleichnis, das ist ein Bild, eine Handlung oder auch eine Situation, die aus dem alltäglichen Leben der Zuhörerinnen und Zuhörer genommen wird. Und mit dem man einen bestimmten Sachverhalt darstellen möchte. Und die Geschichte vom verlorenen Schaf, wie auch andere Gleichnisgeschichten aus der Bibel, das muss sich nicht ganz genau so abgespielt haben, aber die dargestellte Situation war allen, die da das hörten, eben bekannt. Und hier konnte sich jeder vorstellen, wie es war, wenn ein Schaf nicht zur Herde oder in den Stall zurückkehrte. Nicht wahr? Jeder konnte diesen schmerzhaften Verlust nachempfinden, den ein Hirte oder ein Bauer darüber verspürte. Jeder verstand, dieses verlorene Schaf muss man suchen und finden, was immer auch geschieht. Und jeder wusste, das war eine Freude, wenn ein Schaf wiedergefunden werden konnte und der Hirte es nach Hause brachte. Und genau mit diesem Wissen und mit diesen Gefühlen rechnete Jesus, als er diese Geschichte erzählte. Die Geschichte sollte ja nicht nur einfach eine nette Geschichte sein, sondern sie sollte betroffen machen und zum Nachdenken anregen. Und im besten Fall sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer ihr eigenes Verhalten am Geschehen dieser Geschichte reflektieren, sich mit den dargestellten Personen oder Tieren oder Situationen auch identifizieren und vergleichen. Und im allerbesten Fall sollte dies dazu führen, dass Menschen ihr Denken und Handeln, ihre Motive und ihre Einstellungen, ihr Leben verändern. Und damit wäre dann das Ziel dieser Geschichte so richtig gut erreicht. Und wenn ich jetzt unter diesen Aspekten die Geschichte noch einmal lese, sie wurde ja wunderbar vom Input-Team dargestellt, dann möchte ich euch bitten, hört einmal und versucht, euch darin zu finden. Wir lesen in Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Alle Zöllner und Sünder suchten seine Nähe, um ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten, der nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er aber erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Wer von euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und geht nach Hause, ruft die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keiner Umkehr bedürfen. Soweit die Geschichte in der Bibel. Und diese Geschichte vom verlorenen Schaf ist nicht nur einfach eine herzige, nette Kindergeschichte. Obwohl das auch okay ist, das darf sie auch sein. Und nicht wahr, in vielen Bilderbüchern wird das ja dargestellt. Wir haben ein Bilderbuch gesehen von Nick Butterworth und Mick Inkpen. Das sind zwei Kinderbuchautoren aus England. Unsere Kinder haben diese Geschichten geliebt. Ja, diese Geschichte vom verlorenen Schaf in der Bibel ist vielmehr eine knallharte Erwiderung von Jesus auf das Murren der Pharisäer und Schriftgelehrten. Nicht wahr, wie diese das dargestellt haben. Wir würden diese beiden Gruppierungen, den Pharisäern und die Schriftgelehrten, heute als sehr religiöse Menschen und gebildete Theologen bezeichnen. Also sie murrten gegen Jesus. Das heißt, sie führten sich als Besserwisser auf. Wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Darum können wir dir sagen, Jesus, du liegst komplett falsch. Und das taten sie nicht nur hier, sondern immer wieder, wenn sie Jesus begegneten. Sie waren unzufrieden mit diesem Jesus. Und sie fanden es höchst unanständig, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern sich abgab. Das widersprach so ganz und gar den religiösen Vorschriften und diesen Reinheitsgeboten von einem jeden rechtgläubigen Israeliten. Man hatte keinen Kontakt mit Menschen, die nicht auch den Gott Israels anbeteten oder seine Gebote bis ins kleinste Detail hielten oder sich gut in der Heiligen Schrift auskannten. Und diesen Pharisäern und Schriftgelehrten war die Einhaltung der Gebote und der Vorschriften sehr, sehr wichtig. Sogar viel wichtiger als das größte Gebot und wichtigste Gebot, so wie es Gott eigentlich sah. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für Gott ist nicht Gehorsam das Wichtigste, sondern Liebe und Barmherzigkeit. Und davon will diese Geschichte erzählen. Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die schauen nicht auf das Äußere, auf diese Zöllner und Sünder, was die getan haben oder die Armen oder Kranken, wie sie angezogen sind oder was auch immer. Diese Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Verletzungen, mit ihren Sehnsüchten. Die Liebe Gottes schaut auf die inneren Werte. Und Jesus lebte diese Liebe Gottes. Er scherte sich nicht darum, diese religiösen Vorgaben, dieser Elite, die vor allem andere Menschen ausgrenzte, nachzumachen. Er wollte, dass eben diese Zöllner und Sünder integriert werden, dabei sein konnten. Heute würde Jesus zum Beispiel mit einem korrupten Diktator oder Staatschef oder Politiker zu Mittag essen. Oder mit einer Prostituierten und ihren Freunden Geburtstag feiern. Oder er würde auch mit einem hochstaplerischen Banker ihn zum Lunch einladen. Er würde sich mit hartgesottenen Rockern, mit verzweifelten Drogensüchtigen, mit knallfarbigen Drag Queens, mit stolzen Filmstars, mit habgierigen Managern, mit ausbeuterischen Konzernchefs, mit einsamen Künstlern treffen wollen. Das würde Jesus wollen, bin ich ganz sicher. Aber auch mit den ganz normalen Normalos. Die hat er auch im Fokus. Und die Liebe Gottes, das ist seine treibende Kraft dabei. Jesus sagte mit der Geschichte vom verlorenen Schaf, dass es doch voll normal ist, wenn ein Mensch 99 Schafe, denen es gut geht, stehen lässt und dieses eine verlorene Schaf suchen geht, um es zurück in den Schutz der Herde zu bringen. Jesus wollte damit diesen murrenden Männern sagen, dass es für ihn voll normal ist, dass er zu den Sündern geht, zu den Zöllnern, zu dem Abschaum der Menschheit damals. Eben wegen dieser Liebe Gottes. Es ist voll normal, sie zu suchen und heimzubringen. Und ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die brauchten das ja nicht, oder? Meinten sie jedenfalls. Und sie erkannten, dass Jesus mit den 99 sie meinte. Jesus ließ sie stehen. Gottes Sehnsucht nach seinen Geschöpfen, den Menschen, die ist so groß, dass er alles unternimmt, um sie zu suchen und zu finden. Gott sucht seine Menschen, die ihm abhanden gekommen sind, die den Anschluss an die Herde verloren haben, die unbewusst oder vielleicht sogar bewusst einen falschen Weg gewählt haben. Gott sucht die Verlorenen, denn er will sie finden und zurück in den Schutz der Gemeinschaft mit ihm bringen. Und hier kommt jetzt das Ostergeschehen mit ins Spiel. In Johannes 10, Vers 11 sagte Jesus: Ich bin der gute Hirte. Und damit haben wir die Parallele. Er ist derjenige, der die Schafe suchen geht, wenn sie verloren sind. Und dann sagte er: Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was in der Geschichte vom verlorenen Schaf nicht gesagt wurde, ist, dass bei der Suche, die Jesus eben sich auf die Fahne geschrieben hatte, er mit dem Leben bezahlte. Das endete mit seinem Tod. Er setzte sein Leben ein, damit eine Rückkehr zu Gott überhaupt möglich wurde. Damit Menschen den Weg zurück zu Gott finden, beziehungsweise von Gott gefunden werden, das weiß man nie so richtig, was dann wirklich die Wirklichkeit ist, aber es ist beides wahr. Da brauchte es leider dieses Opfer von Jesus. Es brauchte auch die anschließende Auferstehung nach dem Tod. Und Jesus hat damit vollzogen, eine Veränderung vollzogen. Nämlich eine Veränderung an seinem eigenen Leib, wie wir Menschen sie eigentlich brauchen, damit wir von Gott gefunden und angenommen werden können. Die Bibel, die drückt das so aus: Wer ohne Gott lebt, ist innerlich tot. Und das war Jesus auch, wirklich tot, nachdem er am Kreuz war. Wer aber an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt, der erhält neues Leben. Neues Leben von Gott und neues Leben für Gott. So wie Jesus auferstanden ist und neues Leben empfangen hat. Glauben heißt, in dieser Wirklichkeit zu leben, in dieser neuen Wirklichkeit zu leben. Nicht im Tod zu bleiben, sondern im Leben, das von Gott herkommt, ganz neu vorwärts zu gehen und zu leben. Und wer das erfährt, der ist ein verlorenes Schaf, das von Gott gefunden wurde. Und wenn immer das geschieht, dann löst das Freude aus. Nicht nur bei den Schafen, wie wir im Bild gesehen haben, sondern im Himmel, so wie es Jesus auch gesagt hat. In der Geschichte ist es ja dem Mann gelungen, sein verlorenes Schaf zu finden und nach Hause zu bringen. Dann hat er seine Freunde, seine Nachbarn und Bekannten eingeladen und die Freude war groß über dieses eine Schaf, das gefunden worden war. Und Jesus erklärte dann in seinem abschließenden Satz, was das für uns Menschen bedeutet. Ich sage euch, sagte Jesus, ihr Frommen, ihr Gesetzestreuen, ihr religiösen Männer und Frauen, ihr gescheiten Theologen, ihr Besserwisser, ihr Selbstgerechten, eigentlich ihr alle, die ihr meint, Gott nicht zu brauchen, ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel mehr freuen. Das heißt, Gott wird sich mehr freuen und mit ihm werden sich mehr freuen alle, die dort im Himmel sind. Auch die Engel, die machen dann ein Freudenfest. Man wird sich mehr freuen über einen Sünder, über einen dieser Randständigen, dieser Gefallenen, dieser Gescheiterten, Verzweifelten, Machtgierigen, Korrupten, einsamen Menschen. Über mich. Über dich, über einen Sünder, der umkehrt, der eben von Gott gefunden wird, der in seinem Herzen von dieser Liebe von Gott berührt wird. Man wird sich mehr freuen als über die 99 Gerechten, die keiner Umkehr bedürfen, die meinen, dass sie Gott nicht brauchen. Gottes Freude ist gigantisch. wenn sich auch nur ein Mensch von ihm ansprechen und finden lässt. Und das wird auf jeden Fall im Himmel immer als großen Erfolg gefeiert. Und darum ist die Botschaft, die Jesus auf dieser Erde verkündigte, das Evangelium, wie wir es nennen, eine Freudenbotschaft. Das Evangelium, die Botschaft der Freude, haben wir uns auf die Fahne geschrieben als CGM. Und sie zielt darauf ab, diese Botschaft, dass die Freude explodiert, sich ins Unendliche steigert. Und diese Botschaft, die lautet in ihrer ganz, ganz knappen Kurzform: Gott liebt dich, so wie du bist. Und Gott sucht dich, weil er dich haben will, weil er Sehnsucht hat nach dir. Und Gott freut sich über dich, wenn er dich findet, wenn du dich finden lässt, wenn du dich von ihm in seine Arme schließen lässt, damit er dein Herz mit seinem Frieden füllt. Damit er dich von deinem Versagen, deinen Verletzungen, deinen Schmerzen heilen und dich wiederherstellen kann, damit er dir ein neues Leben schenken kann. Gott will dein guter Hirte sein. Er ruft jeden Menschen, so wie Walti seine Schafe gerufen hat, nicht wahr? So dürfen wir die Stimme von Gott hören in unserem Innern. Sein Ruf erklingt in unserem Innern. Und ich möchte es mit einem Gedicht sagen und dann anschließend auch beten. Meine Schafe hören meinen Ruf und sie folgen mir. Ich kenne sie, weil ich sie schuf. Niemand raubt sie mir. Als guten Hirten kennen sie mich, für sie zum Tod geboren. Neues Leben gebe ich, nie gehen sie verloren. Zur Rettung bin ich ihre Tür. Ein- und ausgehen muss, wer Leben haben will, von mir. Ich geb's im Überfluss. Das ist das Angebot von Gott. Leben im Überfluss. Ich möchte beten und möchte dich auffordern, wenn du in deinem Innern Gott eine Antwort auf diesen Ruf geben möchtest, dann darfst du mitbeten, du darfst in deinen eigenen Worten beten. Vater im Himmel, guter Hirte bist du. Du liebst uns Menschen, du hast Sehnsucht nach uns Menschen und du freust dich über uns Menschen, wenn wir dieses neue Leben empfangen können, wenn wir dieses neue Leben auch leben können. Hier sind wir alle miteinander und wir sagen, ja, dein Ruf, ich habe ihn gehört. Ich möchte dir eine Antwort geben und sagen, ich möchte dieses Leben. Ich möchte nicht ein verlorenes Schaf sein, irgendwo draußen in der Wüste, einsam und verlassen, sondern ich möchte, dass du mich findest, denn du suchst mich. Hier bin ich. Nimm mich, erfüll mein Herz mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deinem Frieden. Ich brauche dich dringend. Hier sind meine Verletzungen, die ich auf meinen Abwegen empfangen und erlitten habe. Heile sie. Hier sind meine Bedürftigkeiten. Nimm sie und füll sie mit deinem Guten, das du jedem geben willst. Ich danke dir, du guter, wunderbarer Gott. Und ich nehme dein neues Leben an, das du mir durch Jesus Christus anbietest. Ich will in diesem Leben leben und dir Freude machen und andere Menschen leben. Ja, in anderen Menschen auch diese Sehnsucht wecken, dass das Leben von dir kommt. Du wunderbarer, herrlicher, guter Gott. Danke, dass du unsere leisen, stillen Gebete hörst. Uns alle an der Hand nimmst und führst und leitest. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ich möchte noch ein Angebot machen. Ich werde nach dem Gottesdienst zur Verfügung stehen, wenn du Fragen hast. Fragen zur Geschichte oder so, oder was die Predigt aufgeworfen hat. Stell mir diese Fragen. Vielleicht kann ich sie beantworten. Oder wenn du Einwände hast, wenn du nicht einverstanden bist mit Dingen, die ich gesagt habe, dann sag's mir doch. Ich möchte offen dafür sein. Oder wenn du etwas in deinem Herzen erlebt hast und nicht genau weißt, was das jetzt soll, dann erzähl's mir doch. Oder irgendjemand anderem. Gerne helfen wir dir weiter. Herzlichen Dank. Gottes Segen.